Guten Tag.
Hallo, servus.
Wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid und wir euch begrüßen dürfen. Ja, herzlich willkommen zu unserer schon vierten duften Episode von
Walkie und Talkie.
Ich bin die Lorena.
Und ich bin der Micha.
Und heute dreht sich bei uns alles um das delikate D.
Richtig dufte und dirty.
Ja, mit Dirty müssen wir mal noch schauen, ob sich da was ergibt.
Immer.
Aber Dufte ist es auf jeden Fall. Mhm. Und ja, wir hoffen, dass wir wieder spannende Sachen für eure Spazierrunde vorbereiten konnten.
Also, dann zieht schon mal eure Laufschuhe an und dann geht's jetzt ab auf die Piste.
Jawohl, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Es ist uns aufgefallen, dass wir ab und zu unsere Geschichten, unsere Fakten im Nachgang auch noch gerne ergänzen würden. Mhm. Und ab und zu mal stellt sich eventuell auch etwas als falsch heraus. Das passiert manchmal trotz Recherche, weil wir ja auch Dinge erzählen, die uns zugetragen wurden von Freunden und so weiter.
Mhm, ja.
Und das fällt uns dann ab und zu erst im Nachgang auf. Und wir informieren euch dann natürlich auch über Insta und sind auch immer offen für eure Anmerkungen und Wünsche. Aber wir möchten da jetzt schon mal so vorweg schicken, dass es ab und zu kleinen Fehlern kommen kann. Da fällt mir ganz spontan ein, dass ich sehr anfällig bin für Kuhmythen.
Ja.
Ich habe erfahren, dass unser Fakt zu Kühen, dass sie keinen Schließmuskel haben, wohl tatsächlich ein weit verbreiteter Irrglaube, ein Mythos ist.
Mhm.
Ja, Michael, du meintest ja auch, dass du das schon oft gehört hast. Das ist dann vielleicht so eine Sache wie mit den Spinnen, die man im Schlaf isst.
Ja, genau. Das sind halt so Geschichten, die erzählt man halt den Kindern, dass die sich gruseln oder
lachen.
Ja, was halt verrückt ist.
Ja, genau. Also darauf bin ich reingefallen und das ist tatsächlich nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, ob euch schon jemals jemand von Hangkühen erzählt hat. Das sind Kühe, die auf einer Seite kürzere Beine haben, damit sie quasi seitlich an Hängen besser laufen können. Also da war ich natürlich auch noch ein Kind damals, vor langer Zeit. Und dann habe ich meinen Eltern erzählt, wie super spannend ich das finde, dass es Hangkühe gibt. Und ich glaube, die Frage, mit der sie das ganze Thema entlarvt haben, war dann, wie drehen die denn um?
Ja. Also die Hangkühe, die kenne ich tatsächlich nicht. Mir wurde das versucht, über Ziegen weiß zu machen, aber ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber das kam mir gleich spanisch vor. Also da bin ich nicht drauf reingefallen tatsächlich, aber die Kuh mit dem Schließmuskel, da war ich voll bei dir. Das habe ich auch bis vor kurzem noch geglaubt, weil ich es nie hinterfragt habe.
Es ist ja auch sowas, bei dem man einfach nur denkt, ach, wie witzig, und dann nimmt man es halt auch für sich so hin.
Genau.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das nachzuprüfen, aber mein Bruder hat mir das erzählt, dass der Fakt so nicht stimmt, weil er ihn auch so cool fand und dann halt nochmal viel dazu gelesen hat. Und er meinte auch, im Nachhinein kennt man das ja auch aus Filmen und so, dass Kühe irgendwo durch Flüsse getrieben werden oder so. Also in der Theorie hätte man schon die Gegenbeweise gehabt.
Ja.
Ja, es kommt auch manchmal noch dazu, dass wir uns vielleicht etwas verhaspeln oder den ein oder anderen grammatikalischen Fehler einbauen. Und wir schneiden das selbstverständlich im Nachgang noch, aber wir können auch nicht jedes Mal nochmal alles aufnehmen. Also bitte verzeiht uns das und seht uns nach. Wir sind nicht dumm. Es ist nur manchmal im Eifer des Gefechts schwierig, da auf alles zu achten.
Ja, manchmal ist der Mund einfach schneller wie der Kopf.
Perfektes Beispiel.
Das war Absicht.
Was echt Absicht?
Weiter.
Okay. Auch noch eine sehr spannende Frage, die am Ende des Cs offen geblieben ist. Mhm. Ab wann spricht man denn von einem Verbrechen? Und da wir natürlich einen vielfältigen Freundeskreis haben, ich habe wirklich gejubelt. Ich habe nämlich eine Freundin, die gerade erst das Staatsexamen abgeschlossen hat. Und dann habe ich da direkt mal nachgehorcht, wie das denn aus juristischer Sicht aussieht. Und tatsächlich spricht man erst von einem Verbrechen, sobald es eine Mindeststrafe von einem Jahr nach sich zieht. Also Mindestgefängnisstrafe, Freiheitsentzug, wie auch immer. Und davor ist es quasi nur ein Vergehen. Und im Verkehr, darüber hatten wir uns ja unterhalten, ist es meist sogar nur eine Ordnungswidrigkeit. Also alles auf jeden Fall kein Verbrechen. Wir sind verbrechenfrei. Wir sind unverbrecherisch.
Außer die kleinen Diebstähle. die aber nicht geahndet wurden.
Diebstahl ist wohl auch kein Verbrechen, außer es ist ein Wohnungseinbruchsdiebstahl. Aber genug geschwatzt, lass uns doch mit unseren berühmten Persönlichkeiten einsteigen.
Das finde ich ist eine super Idee. Wen hast du denn heute dabei?
Die berühmte Persönlichkeit, die ich heute näher beleuchten möchte, weil ich wenig über sie weiß und meine Familie meinte, was, den muss man doch kennen. Das ist Louis Daguerre. Ganz kurz gefasst war er ein französischer Maler und Erfinder des ersten kommerziell nutzbaren fotografischen Verfahrens, und zwar der sogenannten Daguerreotypie.
Okay.
Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nein.
Meine Eltern und meine Geschwister waren außer sich, dass ich das noch nicht kannte.
Also, ja. Ich meine, wenn er jetzt, ich sag mal großzügig, als Erfinder der Fotografie zählt, könnte man es vielleicht schon mal gehört haben, aber habe ich trotzdem nicht. Also da bin ich gespannt.
Er gilt auf jeden Fall als Pionier der Fotografie. Ich finde auch, von der Erfindung her klingt es schon danach, dass man ihn kennen könnte. Aber ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch, dass ich da noch keine Ahnung hatte.
Ja.
Das Ganze ist auch aus der Malerei und Zeichnerei heraus entstanden. Also er hatte schon früh ein Talent zum Zeichnen und er war auch zuerst Dekorationsmaler und hatte ein besonderes Talent für Panoramen. Also quasi diese Rundblick- oder Rundhorizontbilder, beziehungsweise nach ihm dann auch Fotografien. Er war zwischendurch auch sehr aktiv in der Theaterbühnengestaltung und hat dann schon 1821 das erste Diorama in Paris eröffnet. Das ist auch so ein Begriff. Ich wusste nicht, was ein Diorama ist.
Also ich kenne das tatsächlich nur aus so Schulserien, wenn sie immer welche anfertigen müssen. Berichtige mich, falls es jetzt doch nicht stimmt, aber das ist halt so ein 3D-Modell von einem Raum oder halt irgendeinem Gebäude oder sowas.
Ja, also das, was Daguerre damals erfunden hat, war quasi einfach so eine Schaubühne. Und dann konnte man beide Seiten wechselnd beleuchten und hat dann irgendwie Bewegungen, Tageszeiten und so simuliert.
Ah.
Und das wird auch heute noch auf Theaterbühnen angewandt und war damals eben eine Besonderheit und die Leute fanden das sehr fantastisch, dass sich da so viel Bewegung gezeigt hat. Also es war wohl damals noch eine Besonderheit. Aber ich bin richtig beeindruckt, dass du das kanntest, weil, wie gesagt, das ist für mich so ein Begriff. Ich kenne das Wort, aber ich wusste nicht, was es ist. Du hast jetzt meinen Respekt verdient.
Yes!
Und mit sowas hat er sich quasi die Zeit vertrieben, hat dann aber schon immer wieder angefangen, auch mit Partnern. Also seine Fotokamera war im Endeffekt keine alleinige Erfindung, aber er hat relativ früh angefangen, sich in diese Richtung zu interessieren und immer wieder daran geforscht. Und 1839 hat er dann tatsächlich auch seine Erfindung fertiggestellt und sie wurde auch öffentlich vorgestellt. Und was ich super cool fand, was ein Freund von ihm empfohlen hatte, dass die Rechte an diesem Verfahren zur Bildherstellung von der französischen Regierung abgekauft werden konnten und dass sie quasi als Geschenk an die Welt gemeinfrei gemacht wurden.
Ah.
Ja, das konnte dann überall genutzt werden, das Verfahren. Und deswegen hat sich die Fotografie dann auch so extrem schnell verbreitet, weil es relativ einfach war, das werde ich gleich noch beschreiben. Und weil er eben nicht darauf gepocht hat, dass er sich das jetzt patentieren lässt und das irgendwie für sich behält, sondern ja, ich finde, das ist wirklich ein richtiges Geschenk an die Welt.
Ja, das stimmt. Ich meine, hätte er das patentieren lassen, wäre er halt super reich geworden. Wahrscheinlich seine Nachfahren und alles auch noch und seine Miterfinder. Aber so war das echt ein Riesengeschenk.
Ja, finde ich auch. Und ich muss sagen, jetzt müssen alle, die überhaupt kein Interesse an Technik und Chemie und so weiter haben, weghören, weil ich fand's super cool, mir auch mal durchzulesen, wie das Ganze funktioniert. Weil ich mir immer so denke, okay, wenn ich jetzt in die Vergangenheit kommen würde, könnte ich niemandem irgendeine technische Errungenschaft zeigen, um zu beweisen, dass ich aus der Zukunft komme, weil ich von nichts weiß, wie es funktioniert. Also im Endeffekt läuft das Ganze ja in so einer Camera Obscura ab. Also das ist so eine Box mit einem Loch drin. Das kennt man, würde ich sagen, auch schon von früher. Und da steckt man eine versilberte Kupferplatte rein. Im Voraus wird die mit Joddampf bedampft und dadurch wird sie lichtempfindlich gemacht. Später hat man da auch andere Halogene wie Brom oder Chlor genommen. Und wenn dann Licht eingestrahlt hat, also wenn man es belichtet, exponiert hat, dann wurden die belichteten Stellen aus der Aufnahme zu metallischem Silber reduziert. Also durch diese Bedampfung mit Joddampf wurde aus dem Silber auf der Platte Silberhalogenid Und durch das Licht hat sich das wieder zu metallischem Silber reduziert. Und dann hatte man quasi schon auf der Platte diese Unterschiede, wo das Licht eingefallen war und wo nicht. Oder wo stärker und wo weniger stark. Und diese Unterschiede wurden dann nochmal mit Quecksilberdampf sichtbar gemacht. Dann haben sich quasi kleine Tröpfchen abgelagert, wo das Licht nicht ankam oder ankam. Mhm. Und das Ganze musste dann natürlich nochmal unlichtempfindlich gemacht werden, dass man sich später auch in einem hellen Raum anschauen konnte. Also das hat alles im Dunkeln stattgefunden. Man hat quasi dann mit Meersalz beziehungsweise später mit Cyankali-Lösung die restlichen lichtempfindlichen Silbersalze, also diese Silberhalogenide, wieder entfernt. Dann war es nämlich auch lichtbeständig und man konnte es halt auch außerhalb eines Dunkelraums betrachten und das hat sich nicht mehr verändert. Und da dachte ich mir, es klingt eigentlich überhaupt nicht so kompliziert. Also ich fand es eigentlich ganz cool. Ich habe es total durchschaut, wie es klappt.
Mhm. Aber man hat schon viele gefährliche Chemikalien in Benutzung, auch giftige. Ich denke, wenn man da nicht richtig mit umzugehen weiß, kann auch schon viel passieren.
Ja, witzig, dass du es ansprichst, weil die Verwendung gerade von Quecksilberdämpfen und Cyankali sehr gesundheitsschädlich war und viele Daguerreotypisten sind auch sehr früh gestorben, gerade deswegen. Also da hast du absolut recht.
Mhm.
Und dadurch, dass am Anfang das System, der Prozess noch nicht so ausgefeilt waren, hat es auch sehr, sehr lange gedauert. Also mit dem Joddampf, das nicht so lichtempfindlich ist wie beispielsweise Brom oder Chlor, hat es tatsächlich noch 10 bis 15 Minuten gedauert, bis man quasi genug Licht eingefangen hatte, damit sich das Bild bildet. Und ich kenne auch aus einigen Filmen Anspielungen darauf. Ich weiß nicht, ob du den Film A Million Ways to Die in the West kennst.
Ja.
Und da machen sie sich ja auch so lustig, dass wohl mal jemand auf einer Fotografie gelächelt haben soll. Und wenn man dann drüber nachdenkt, dass sie da 10 bis 15 Minuten sitzen sollten, kann man das auch gut nachempfinden, dass da niemand mehr lächelt.
Ja, das stimmt.
Genau. Aber das hat sich auch dann relativ schnell verbessert. Und als sie dann eben auf ein anderes Halogen umgestiegen sind, konnte man das auf bis zu unter 30 Sekunden sogar reduzieren. Und am Anfang war natürlich auch nur so Landschaftsbilder üblich, weil die halt stillhält. Und später waren dann die Porträts üblicher. Könnte ich jetzt also, denke ich, sogar nachbauen mit den entsprechenden Mittelchen. Die Funktionalität habe ich kapiert. Bekannt wurde die Daguerreotypie natürlich wie viele andere Errungenschaften auch durch berühmte Persönlichkeiten, die sich so haben ablichten lassen. Unter anderem durch den Telegraphenerfinder Samuel Morse.
Oh.
Den kennen wir ja noch von deinem Samuel Colt. Und da schließt sich wieder einmal der Kreis.
Ja.
Das Bild von Lincoln, das auch sehr, sehr bekannt ist, ist auch beispielsweise noch mit diesem Verfahren entstanden. Generell war das Verfahren in den USA noch mal ein ganzes Stück länger in Verwendung als in Europa, damit ihr so eine Richtlinie bekommt. Also 1839 wurde es ja veröffentlicht und es war in Europa nur bis in die 1850er circa beliebt.
Mhm.
Also das ist jetzt gar nicht mal so ein langer Zeitraum, einfach weil das so eine Revolution war, dass sich danach auch sehr, sehr viele andere Verfahren gebildet haben. Also in seiner Zeit entstanden auch noch andere fotografische Verfahren.
Und die waren dann einfach schon fortgeschrittener und besser, weswegen sich das verloren hat in der Zeit, oder?
Ja, kann man so sagen. Also man hat natürlich auch oft auf seinem Prozess aufgebaut.
Mhm.
Andere haben aber auch ganz andere Wege gefunden, um Fotografien herzustellen. Also das ist sehr divers. Aber wie gesagt, also sein ursprüngliches Modell war ja zum Beispiel mit Joddampf. Und das wurde dann ja schon weiterentwickelt, indem man andere Halogene genommen hat und dann mit Cyankali-Lösung gearbeitet hat. Also das können auch sehr kleine Schritte sein, die sein Verfahren aber einfach weiterentwickelt haben. Und deswegen war es dann irgendwann einfach nicht mehr up-to-date.
Ja.
Genau, und zum Abschluss noch vielleicht eine kleine Würdigung an Daguerre. Er wurde namentlich auf dem Eiffelturm erwähnt, verewigt.
Oh.
Und zwar gibt es auf dem Eiffelturm 72 Namen, die quasi auf dem ersten Absatz, weiß nicht, ob das einen architektonischen Begriff hat, aber da sind 72 Namen von großen Erfindern
eingraviert.
Ja, weiß ich nicht, ob sie es graviert haben, aber vermutlich.
Beschlagen.
Genau. Fand ich eigentlich auch einen ganz spannenden Fakt.
Ja, das ist echt interessant.
Zum Abschluss noch ein kleines Zitat von Daguerre, das mir irgendwie sehr schwer fällt, ins Deutsche zu übersetzen. Aber so ungefähr Ich habe das Licht gefangen, ich habe seinen Flug festgehalten. Irgendwie finde ich, für das ganze Verfahren ist dieses Zitat sehr treffend.
Mhm, das stimmt.
So viel zu Louis Daguerre. Merkt euch gerne seinen Namen und natürlich die Daguerreotypie, weil ihr wisst nie, wann ihr meiner Familie über den Weg lauft und dieses Wissen brauchen könnt.
Ja.
So, genug von chemischen Hintergründen. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr abgehängt habe. Jetzt kommt auf jeden Fall wieder ein Schmankerl. Michael, ich bin super neugierig, von welcher unterschätzten Persönlichkeit du uns heute berichten willst.
Also der Name ist eigentlich schon ziemlich groß und bekannt. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als unterschätzt einstufen, aber ich fand's halt super interessant.
Okay, wer ist es denn?
Ich habe mir, dazu müssen wir noch ein paar Jahrhunderte weiter in die Vergangenheit reisen, Genghis Khan ausgesucht.
Nice.
Mhm.
Den kenne ich auf jeden Fall vom Namen her und passend zu unserem Vorhaben weiß ich sonst nichts über ihn.
Ja, also so grob über den Daumen kann man halt einfach sagen, er war ein Khagan, das ist so eine Art Kaiser, also er war der Führer der Mongolen und auch der Gründer des Mongolischen Reichs. Und zwar hat er es geschafft, mit seinen Nachkommen das größte bestehende Reich aller Zeiten zu errichten. Also bestehen tut es ja natürlich nicht mehr, aber es war das größte Reich, das jemals
existierte?
Ja, existierte, Bestand hatte, weil es war ja jetzt nicht nur so, als ob er so eine große Ausdehnung erreicht hatte und dann wurde er innerhalb von so 5 oder 10 Jahren wieder zurückgeschlagen. Also es verweilte schon eine Weile. Aber genug dazu. Fangen wir erst mal an, ein bisschen über ihn herauszufinden und nicht über sein Reich.
Mhm.
Er ist ja schon ein Mensch oder beziehungsweise ein Reich mit 2 Gesichtern, was man sehr unterschiedlich wahrnehmen kann. Für die eine Seite, für die eher westliche Seite, war er ein Tyrann und Eroberer. Er wird ja auch als Massenmörder bezeichnet, weil immer auf seinen, ich sag mal, Kriegszügen ungefähr 30% der angesiedelten Bewohner getötet wurden. Wohingegen aber der östliche Bereich, also alles, was in Kleinasien war, die sahen ihn halt als Held und Befreier, nachdem sie sogar heutzutage noch ihre Söhne benennen. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen was über ihn erzählen und dann könnt ihr euch ja mal euer eigenes Bild dazu machen. Und zwar wurde der liebe Genghis Khan ca. 1160 geboren und die Mongolen setzten sich damals aus verschiedenen Stämmen zusammen, die halt Hirten, Jäger und Fischer waren und waren dementsprechend auch ziemlich zersplittert. Sein eigener Vater zum Beispiel war Oberhaupt eines solchen Stammes und in seiner Kindheit lernte Temüjin, das war sein Name, schon sehr früh das Reiten, Bogenschießen und Jagen, denn das waren die entscheidenden Fähigkeiten, um in der Steppe zu überleben.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist schon noch eine sehr brutale Zeit wahrscheinlich gewesen damals.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was noch erschwerend dazu kam, sein Vater wurde schon ermordet, als der junge Temüjin erst 9 war. Und dadurch, dass er die Nachfolge noch nicht antreten konnte, weil, ja, welches Volk will jetzt einem 9-Jährigen folgen und seinen Entscheidungen trauen, ist dann sein Hof, sein Gefolge zersprungen und seine Familie lebte dann in Angst und Armut. In Angst daher, weil ja immer noch die Nachfolge eines großen Namens da war und er daraufhin auch verfolgt wurde von anderen Stämmen. Also sie wollten sie richtig ausrotten, kann man sagen. Aber Temüjin wusste ja, wie man in der Steppe überleben kann. Und zwar gelang es ihm durch geschickte Diplomatie, seine Gegner für sich zu gewinnen oder auszuschalten. Er baute sich fix eine große Anhängerschaft auf und war zugleich diplomatisch und kaltblütig. In dieser Position war er dann auch stark genug, um Rache zu nehmen für den Mord an seinem Vater. Und nachdem er den Mörderstamm komplett unterworfen hatte, wurde er dann auch zum Genghis Khan ausgerufen. Das ist also der Großkhan aller Mongolen.
Ah, okay. Also das ist quasi ein Titel.
Genau, also er hat dann nicht nur seinen eigenen Stamm regiert, sondern er hat dann mehrere unter sich ein können. Also eigentlich alle. Ein paar Querschläger gab es bestimmt, aber die hat er dann schon auch unterworfen.
Und Genghis hat auch nichts mit seinem Vornamen zu tun, sondern das gehört auch zum Titel.
Ja genau, das gehört zu dem Titel.
Okay.
Nachdem er dann das Reich unter sich geeint hatte, wandte er sich dann der Eroberung anderer Gebiete zu, und zwar beispielsweise China und den muslimischen Königreichen wie das heutige Kasachstan oder dem Iran, die Türkei und Co.
Krass, das ist ja echt eine Menge.
Ja, das stimmt. Schätzungen zufolge sind bei seinen gewaltsamen Einfällen, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ca. 30% der Bevölkerung ermordet worden.
Das ist echt heftig.
Ja.
Also da kann man schon mal von ordentlichen Kollateralschäden sprechen.
Das stimmt auf jeden Fall. Und dabei legt er aber Wert darauf, dass bei den Massakern Künstler, Architekten und so weiter dabei verschont wurden, denn diese wollte er für den Aufbau seines eigenen Reiches.
Okay, also konnte er immerhin aussortieren, wen er jetzt umbringen wollte und wen nicht.
Ja, aber das stelle ich mir auch heftig vor. So, sie fallen in ein Dorf ein und fragen dann, hey, was ist deine Arbeit? Ich bin Bauer. Zack, tot. Ich bin Bildhauer. Okay, du lebst. Dann sagt doch dann jeder, dass er Bildhauer ist.
Ja, er hat sie bestimmt nicht gefragt. Aber ich stelle es mir auch herausfordernd vor, auf jeden Fall.
Ja. Na gut, um seine Macht weiter zu festigen, entwickelte er nämlich dann mit Hilfe dieser besagten Architekten, Künstler und so weiter seine eigene Hauptstadt Karakorum. Und da haben Genghis Khan und seine Nachfolger neben ihren Kriegstaten ein zweites, völlig anderes Gesicht gezeigt. Denn durch ihre tolerante Haltung allem Neuen und Unbekannten gegenüber wurde ihre Hauptstadt nicht nur zentral für die Reichsverwaltung und Handel und Kunstwerk genutzt, sondern auch zu einem Ort, in dem viele unterschiedliche Religionen, Kulturen und Völker zusammenkommen und friedlich miteinander leben.
Oh ja, krass. Ziemlich fortschrittlich eigentlich.
Ja, das stimmt schon. Das fällt ja teilweise heute noch in vielen Städten schwer.
Aber da hast du voll recht, das ist echt sehr widersprüchlich, dass er auf der einen Seite alle total kaltblütig unterwirft und auf der anderen Seite die Menschheit dann doch so voranbringt.
Das ist echt verrückt. Um sein immer weiter wachsendes Reich zu verwalten, ließ er dann auch eine eigene Schrift entwickeln und setzte schriftliche und für alle verbindliche Gesetze durch. Und zwar nannte er das Yasa, die das Zusammenleben in dem neu gegründeten Mongolenreich regeln sollten. Dadurch wurde die Willkürherrschaft der alten Stammesfürsten beendet und eine wesentliche Grundlage für ein geordnetes Staatswesen geschaffen. Etwa zur selben Zeit, also ca. 1220, griffen die Mongolen dann auch den Kaukasus und Südrussland an. Und 15 Jahre später führte dann Genghis Khans Sohn auch Eroberungszüge bis nach Ungarn, Polen und sogar Österreich.
Krass, die waren in Österreich? Das finde ich aber
überraschend. Ja, die sind echt weit vorgedrungen.
Vor allem das Jahr 1220, da denkt man ja eigentlich, dass hier schon alles sehr mittelalterlich war. Und da finde ich, passt sowas Asiatisches. Da passen die Mongolen irgendwie überhaupt nicht in mein Bild.
Ja, so gar nicht. So, was wollen die jetzt hier?
Finde ich auch.
Damit kommen wir dann auch schon zu dem Tod des Genghis Khan und da gibt's aber viele verschiedene Meinungen. Manche gehen davon aus, dass er bei einem Reitunfall dann an seinen inneren Verletzungen gestorben ist. Andere sagen, dass er an der Pest, die damals herrschte, krepiert ist.
Oh, das klingt hart. Ja. Verendet ist.
Verendet, ja. Und eine dritte Theorie ist, dass er von einer entführten Prinzessin entmannt wurde und daran halt verblutete.
Also wirklich entmannt, wie man sich das vorstellt.
Ja.
Schnippschnapp.
Ja.
Nicht schlecht. Okay.
Und als er dann 1227 auf jeden Fall tot war, wurden alle Lebewesen in seiner Umgebung, inklusive 2000 Menschen, die an dem Begräbnis teilgenommen hatten, getötet. Und so wurde der Ort der Grabstätte dann auch geheim gehalten. Und bis heute wurde das Grab des Genghis Khan nicht gefunden.
Da könnten wir mal noch auf Spurensuche gehen, wenn wir das nächste Mal spazieren. Warum nicht im ehemaligen Mongolenreich?
Angeblich wurden sogar noch 1000 Reiter im Nachhinein zu der Grabstätte geschickt, die dann mit ihren Pferden das gesamte Gebiet blatttrampeln sollten. Und die 1000 Reiter wurden dann wiederum bei der Heimkehr auch wieder alle getötet.
Das ist aber schon sehr sorgfältig. Weißt du, wovor die Angst hatten?
Vielleicht hatten sie einfach Angst davon, dass dann der Leichnam gefunden und vielleicht entweiht werden könnte oder kann man nicht genau sagen.
Ja, okay.
Als Genghis Khan starb, hatte sein Reich dann eine Ausdehnung von ca. 19 Millionen Quadratkilometern. Das war damals also doppelt so groß wie das heutige China.
Ich wollte gerade fragen, mit was man das denn vergleichen kann. Mit der Zahl konnte ich jetzt so gar nichts anfangen, aber es klingt groß.
Ja, und ist bis heute der einzige Nomadenstaat, der 200 Jahre lang bestehen konnte. Einen kleinen Fakt habe ich dann noch für euch, und zwar gehen Forscher davon aus, dass heute etwa 16 Millionen Männer die Nachfahren des Mongolenherrschers sind.
Nur Männer oder auch Frauen?
Ja, Frauen bestimmt auch. Es ist einfach ein riesiger Stammbaum geworden.
Das ist ja eine unfassbare Zahl.
Das ist der Wahnsinn.
Richtig krass.
Ja.
Da muss ich schon zugeben, dass meine berühmte Persönlichkeit da eventuell etwas abstinkt. Ruth Hinterger hatte kein Reich.
Ja gut, aber da muss man sagen, da gibt es bestimmt nur eine Handvoll Männer, die sich da vielleicht gleichstellen würden.
Bin ich gespannt, zu was für einem Urteil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kommen werden. Ob sie ihn jetzt als Tyrann sehen oder ob sie vielleicht doch irgendwo nachvollziehen können, warum er im Osten noch als Held verehrt wird. Ist ja sowieso ganz spannend, wann die Geschichtsschreibung aus welchen Personen jemand Bösen und jemand Guten macht.
Finde ich auch.
Auch nicht immer ganz eindeutig, welche Taten jetzt zu einer positiven geschichtlichen Aufarbeitung führen und welche nicht.
Und da hat sowieso jeder Mensch dann auch noch mal eine eigene Ansicht, Alter. Würde uns schon interessieren, wie ihr das seht.
Auf jeden Fall.
Dann gehen wir mal weg von der Realität und stürzen uns mal wieder in unsere Mythen und Sagen.
Ja. Ich habe, wie ich finde, da was richtig Cooles gefunden, was das man auch aus der alltäglichen Redewendung kennt. Und zwar die Geschichte des Damokles.
Okay.
Man kennt ja das Damoklesschwert, das über einem schwebt.
Also ich kenne das tatsächlich nicht.
Okay, echt nicht?
Nee.
Das überrascht mich. Ich habe das im Voraus schon mit zwei, drei Personen durchgesprochen und die fanden es auch voll cool.
Okay.
Ja, für mich war das auch so eine ganz übliche Redewendung. Aber dann ist die Geschichte für dich jetzt ja vielleicht umso spannender.
Ja, ich bin mega gespannt.
Also, die Sage, die ich erzählen möchte, spielt im antiken Italien, so circa um das 4. Jahrhundert vor Christus, also auch weit in der Vergangenheit. Und der Legende nach war Damokles der Günstling eines Tyrannen in so einer italienischen Provinz. Es ist natürlich umstritten, ob es ihn wirklich gelebt hat. Das ist nicht gesichert. Ich würde jetzt das einfach mal in die Rubrik der Mythen packen.
Okay.
Also Damokles wird als ein Höfling beschrieben, der mit seinem Leben tendenziell unzufrieden war. Er hat nämlich immer den Tyrannen um seine Macht und sein Reichtum beneidet und hat mit seinen Schmeicheleien eben immer dessen Vorzüge hervorgehoben. Also sich schön eingeschleimt, wie man heutzutage sagt. Der Tyrann damals, Dionysios. Am Anfang dachte ich, what? Dionysos, Bacchus kennen wir, ist aber jemand anders. Also Dionysios hat deswegen beschlossen, dass Damokles eben anhand des bekannten Damoklesschwerts, mehr oder weniger bekannten, die Vergänglichkeit gezeigt wird, vor allem eben in seiner Position. Der Herrscher hat ihn deswegen zu einem Festmahl eingeladen und ihm angeboten, mit an der königlichen Tafel zu sitzen. Das ist natürlich was sehr Besonderes und eine große Ehre und auch die Position, an die Damokles ja im Endeffekt immer wollte. Davor hat der Herrscher aber über Damokles Platz ein großes Schwert aufhängen lassen, das nur von einem Pferdehaar gehalten wurde.
Oh.
Und genau, als Damokles dann das Schwert über seinem Kopf bemerkt hat, war es ihm einfach unmöglich, diesen ganzen Luxus, den er jetzt eigentlich dargeboten hatte, zu genießen. Und am Ende bat er darum, auf die Annehmlichkeiten und eben dadurch auch auf die Bedrohung zu verzichten. Und das ist im Endeffekt die Lektion, die er dadurch erhalten sollte, dass Reichtum und Macht ihm keinen Schutz vor Gefahren bieten, sondern diese erst verursachen. Also er hat ja immer so geschmeichelt und das Ganze beneidet und wollte unbedingt diese Position. Aber im Endeffekt ist das auch eine Bürde, so zumindest die Lektion des Tyrannen.
Hä, und das ist echt so bekannt. Ich habe da echt noch nie was von gehört.
Also ich finde es super bekannt. Also es wird auch heute, wie gesagt, noch als Metapher benutzt. Quasi die Metapher einer bestehenden Gefahr in einer eigentlich komfortablen Situation. Also, wenn man sich eigentlich richtig wohlfühlen könnte, aber diese allgegenwärtige Bedrohung eben spürt.
Okay.
Auch da können wir ja gerne mal auf Insta nachhaken. Hoffe ich vielleicht die einzige bin, die mit der Redewendung vertraut ist.
Ja, und dein ganzer Freundeskreis ja anscheinend auch. Oder zumindest die paar Leute, die du dann rausgepickt hast.
Ja, also zu diesen Personen gehören auch meine Eltern. Wie gesagt, die sind auch Menschen für die Daguerreotypie.
Tja.
Also keine Ahnung, wie aussagekräftig das ist, obwohl wir jetzt eigentlich nicht so Leute sind, die super viel wissen, was sonst niemand weiß. Aber Das finden wir jetzt raus. Da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Oh ja, ich auch.
Das ist es auch schon, die kleine, feine Legende. Mhm. Und jetzt kannst du ja noch deine Geschichte teilen. Vielleicht ist die ja aufregender oder bekannter.
Ja, ob es bekannter ist, weiß ich nicht. Kommt auch wieder darauf an. Aber ich bin mal wieder nicht um die griechische Mythologie herumgekommen und habe mir Ikarus und Daedalus dann ausgesucht.
Oh, also ich kenne sie. Finde ich cool. Mag ich sehr gerne, die Geschichte.
Und zwar wurde der Daedalus, also mal kurz um zu sagen, Daedalus ist der Vater von Ikarus. Also die griechische Mythologie ist ja ziemlich miteinander verflochten und da müsste ich jetzt ewig weit ausholen, um das einfach mal kurz ein bisschen abzukürzen. Wurde Daedalus dafür bestraft, dass er Theseus geholfen hat, den Minotaurus zu erschlagen.
Falls euch das Labyrinth des Minotaurus ein Begriff ist, das ja eigentlich undurchdringbar ist, da hat er ihm geholfen, wieder rauszufinden.
Ja, genau. Und daraufhin wurde er und sein Sohn selbst in dieses Labyrinth gesperrt.
Das wusste ich nicht mehr. Krass. Das ist eine harte Strafe.
Ja, auf jeden Fall. Und König Minos, also das ist der König von Kreta, beherrschte die Seefahrt und halt das ganze Land, die ganze Insel. Also gab es nur noch einen Ausweg, die Luft, den Himmel. Also hat sich Daedalus gedacht, da erfinde ich uns doch mal ein paar Flügel. Und da befestigte er mit Wachs ein paar Federn an einem Gestänge und dadurch konnten die zwei dann fliegen. Vor dem Start hat er aber dann Ikarus noch klar gemacht, dass es super wichtig ist, nicht zu nah an der Sonne, also nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig am Meer zu fliegen, weil ansonsten die Hitze der Sonne das Wachs schmilzen lässt oder die Feuchtigkeit des Meeres ihn zum Absturz bringt. Den Zweien gelang dann auch die Flucht. Sie haben sich immer weiter von Kreta entfernt und umso weiter sie die Insel hinter sich lassen konnten, umso übermütiger wurde Ikarus und flog immer weiter in die Höhe, bis es dann so kam, wie sein Vater ihm sagte. Und ja, das Wachs schmolz und er stürzte ins Meer.
Beides hat sich sogar erfüllt.
Ja, der verzweifelte und traurige Daedalus benannte dann die Insel, auf die er seinen Sohn begrab, nach ihm. Und zwar ist das Ikaria.
Die kenne ich nicht.
Ja, ist vielleicht nicht so bekannt, aber ja gut, was man daraus halt lernen soll, ist, Hochmut kommt vor dem Fall. Der Ikaros-Mythos wird meistens so gedeutet, dass die Übermütigen die Strafe der Götter erhalten und bei dem Griff nach der Sonne immer abstürzen und zu Tode kommen.
Wenn man sich dann so überschätzt und denkt, man wäre unschlagbar und unbesiegbar, dann macht man vielleicht auch mal schneller so einen richtig gravierenden Fehler, der einen zu Fall bringt.
Ja, das stimmt.
Zu viel gewollt.
Ja, er war ja durch seine neu gefundene Kraft, sage ich mal, richtig beflügelt. Und damit hat er es halt einfach übertrieben dann.
Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort.
Ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
Ja. Irgendwo auch eine ziemlich düstere Geschichte. Daedalus hat ja immerhin seinen Sohn verloren.
Ja, das stimmt. Ich meine, sie haben zwar ihre Freiheit gewonnen, aber durch seinen Übermut konnte nur einer sie genießen. Gut, genug Mythen für heute. Was hast du denn noch für Facts oder Facts eingepackt?
In deiner Tasche.
Das mache ich.
Ja, ich habe einige sehr diverse Aussagen für unsere Fake- oder Fact-Kategorie mitgebracht. Und die erste Kniffelaufgabe für dich ist, das Dromedar. Das Dromedar?
Prometa!
Ja, schlecht. Hat nur einen Höcker.
Das ist ein Fact.
Bist du dir sicher?
Warte, wenn du so fragst. Ich bin eigentlich schon der Meinung, dass das Dromedar immer einen hat und das Kamel zwei. Also ja, ich bleib bei Fact.
Okay, es ist ein Fact, aber der Rest deiner Aussage war nicht ganz richtig. Denn ein Dromedar ist auch ein Kamel. Das ist quasi die Übergruppe. Und das Dromedar ist ein einhöckriges Kamel und das Trampeltier ist ein zweihöckriges Kamel.
Ah, okay.
Leider muss ich es dir trotzdem durchgehen lassen, aber wenigstens konnte ich dich noch belehren. Okay, 1-0.
Okay. Die durchschnittliche Lebenserwartung im 18. Jahrhundert lag bei fast 40 Jahren.
Falsch. Fake.
Ja, da hast du recht. Hast du eine Idee, wo sie ungefähr liegen könnte?
Bei 50?
Nee, ganz andere Richtung, bei nur 29 bis 30 Jahren.
Was? Echt jetzt?
Ja.
Im 18. Jahrhundert? Mhm. Das ist ja abartig. Aber da wurde dann wahrscheinlich die Kindersterblichkeit mit einberechnet. Da gibt es ja auch unterschiedliche Arten,
genau,
das zu berechnen. Crazy, aber 1:1.
Ja. Gib mir das nächste.
Doppelgänger heißt auf Englisch Doppelgänger.
Oh, knifflig. Ich wüsste jetzt nicht, ob es ein anderes englisches Wort gibt oder ob ich tatsächlich dann nur das Wort als englisches Wort kenne, aber nee, das ist doch fake.
Yay, es ist ein Fact.
Fuck.
Ja, heißt auch Doppelgänger. Also nicht mit Ä, wird aber gleich gesprochen. Und es ist vielleicht auch nicht so verbreitet wie Double.
Oh ja.
Aber das Wort gibt's im Englischen.
Oh, ja. Verrückt. Na gut.
Mhm. 2:1.
Okay.
Oder immer noch. Nee, 1:1 immer noch.
In Deutschland ist die Flucht aus einem Gefängnis straffrei.
Ja, Fact.
Ach toll, das weißt du jetzt bestimmt von deiner Freundin.
Nee, aber ich höre ja ganz viele Verbrechenspodcasts und ich glaube, da kam das schon mal auf, weil es auch so natürlich ist, dieser Wunsch nach Freiheit.
Genau.
Wenn man es schafft, dann ist das quasi, das ist nicht die Strafe. Aber ich habe mal gehört, dass man seine Sträflingskleidung zurückschicken muss, weil das ist sonst Diebstahl.
Ja. Also wenn man bei dem Ausbruch halt auch noch weitere Straftaten begeht, die werden natürlich geahndet, aber wenn jetzt keiner zu Schaden kommt und keine Diebstähle oder so dabei passieren, dann geht man da echt gut raus.
Richtig witzig. Mhm. Cool. Und das 2:1 für mich.
Ja.
Yeah. So, deine letzte Chance. Ein Drachen ist ein Fabelwesen.
Das ist, glaube ich, eine Fangfrage. Das ist fake. Der Drache ist das Fabelwesen. Der Drachen ist das Fliegepapierding.
Ja. Du hast recht. Ich dachte, vielleicht kann man dich so reinlegen.
Okay, dann kommt jetzt hier noch meine letzte. Und zwar, Diamanten sind das härteste Metall der Welt.
Natürlich ein Fake. Diamanten sind kein Metall.
Ja, voll witzig. Meine letzte war auch eine Fangfrage. Ich habe gehofft, dass du dich verhörst oder an Material denkst, aber...
Ich dachte auch, als du gesagt hast, Diamanten sind das härteste, dachte ich schon so Fact, Fact, Fact.
Ja.
Und das mit dem Metall habe ich aber schon rausgehört.
Voll verrückt, dass wir jetzt beide noch so eine Fangfrage zum Schluss hatten.
Ja, richtig lustig. Obwohl das natürlich nicht für uns spricht. Vielleicht sollten wir in Zukunft wieder richtige Fakes oder eben richtige Facts mit reinbringen, aber... Witzig.
Ein Versuch war es wert.
Ja, das auf jeden Fall. Und wir wissen immerhin jetzt, dass der Diamant das härteste Material der Welt ist, richtig?
Aber nur das härteste natürliche, denn mittlerweile wurde künstlich ein anderer Kohlenstoffverbund gefunden, der härter ist.
Weißt du, wie der heißt?
Nee.
Okay, aber gut, dass wir das auch wissen. Dann kommen wir jetzt zur Siegerehrung, oder?
Ja.
Machst du jetzt einen Knicks oder wie wollen wir das handhaben?
Glückwunsch.
Danke. Ja, ich dreh's schon ziemlich breit. Ich glaube, ich mache mich nicht unbedingt sympathisch gerade. Dann lass uns doch abschließend noch ein bisschen Wissensschnacken.
Oh ja.
Und das heutige Motto ist...
Dinnertime.
Ein Schmankerl aus der kulinarischen Ecke, weil wir beide super gerne essen.
Und viel.
Ja, genau. Also ich kann mehr essen.
Und ich esse dafür häufiger.
Kann man sich jetzt überlegen, was da die schlechtere Eigenschaft ist.
Essen ist immer gut.
Hast du denn eine Lieblingsspeise, die du mit uns teilen möchtest?
Boah, also ganz oben steht bei mir eigentlich Pizza.
Sehr klischeehaft, wie in der 5. Klasse.
Ja, aber...
Spaghetti sind auch dein Ding?
Ja. Nein, ich mag lieber Penne.
Wo würdest du denn, wenn es nur ums Essen geht, am liebsten leben? Dann auch in Italien?
Puh, nee, ich glaube dann, wenn es nur ums Essen geht, wäre es, glaube ich, die USA.
Ja.
Weil es da halt so vielfältig ist, weil wenn du da in einer größeren Stadt bist, da gibt es ja auch irgendwie schon alles.
Mhm.
Ja gut, das ist ja bei uns auch der Fall, aber das ist echt eine gute Frage.
Ja, ich habe mit Freunden letztes Jahr so ein perfektes Dinner gemacht, wo wir uns immer gegenseitig besucht haben und so sehr aufwendig bekocht haben und dann auch mit dem Motto eines bestimmten Landes. Und eine Freundin hatte auch die USA und sie war ziemlich unglücklich, weil wir eigentlich immer vegetarisch gekocht haben. Und da haben sich für uns die USA irgendwie gar nicht angeboten, weil, das stimmt natürlich nicht, aber so gefühlt hatten die nur Steak und Burger.
Ja.
Also als originales Essen aus dem Land.
Wenn man an die USA denkt, denkt man ja auch nicht an vegetarisch oder so, sondern nur an dicke Fleischbrocken und triefendes Fett und
Ja,
Riesenburger und
finde ich
ja.
auch. Ist bestimmt eine total eingeschränkte Weltsicht. Ich war noch nie in den USA, muss ich zugeben, aber ich glaube dir auch, dass es da alles gibt, aber so typisch US-amerikanisches Essen, da fällt mir auch nicht viel anderes ein. Wraps
Ich
vielleicht.
wüsste jetzt auf den ersten Schlag nur Chili con Carne.
Aber das.
Da streiten die sich rum, ob das texanisch oder mexikanisch ist. Das ist so, einen richtigen Herkunft kann man da nicht so finden. Ja, wie gesagt, die streiten sich darum, wo es herkommt.
Also es hat ja einen spanischen Namen. Sagen die nicht auch auf Englisch Chili con Carne?
Ja, aber es gibt ja auch Mexikaner in Texas.
Ja, okay, aber dann ist es ja trotzdem eher noch eine mexikanische Erfindung, wenn der Erfinder Mexikaner war, wie ich
Aber
finde.
was ist der Döner dann für dich? Ist der Döner für dich türkisch?
Ja, schon.
Aber er wurde ja auch in Deutschland erfunden.
Ja, ganz ehrlich, ich dachte mir schon, dass du dieses Beispiel anführen wirst, aber für mich ist er schon eher was Türkisches, ja. Und das, muss ich sagen, würde ich im Ausland richtig vermissen.
Bist du eigentlich eher der Herzhafte oder der Süße?
Ja, gute Frage. Also eigentlich hätte ich immer gesagt herzhaft, aber ich habe mir das auf der Arbeit angewöhnt. Was ist davon richtig?
Bin ich überfragt.
Also ich habe es mir auf der Arbeit angewöhnt, dass ich sehr viel nasche, weil immer Süßigkeiten da waren. Und mittlerweile kann ich eigentlich nichts Herzhaftes mehr essen, ohne dass ich danach einen Nachtisch brauche. Also ich bin absolut beides. Ist ganz
Ja.
schlimm mit mir.
Also wenn es zum Thema Nachtisch geht, bin ich auch auf jeden Fall der Süße. Aber sonst greife ich eigentlich eher schon zum Herzhaften. Also wenn ich jetzt Schokolade und Chips vor mir habe, immer die Chips. Oder wenn ich jetzt so überlege, in einem Pfannkuchen mache ich da jetzt was Süßes rein, bisschen Schokolade oder noch so eine geile Bratensoße mit Fleisch, würde ich glaube ich sogar lieber mir da einen geilen Wrap mitbauen.
Das klingt jetzt irgendwie nicht so geil für mich, aber ich verstehe dein Argument. Das ist auf jeden Fall gut, dass du sagst, Nachtisch sollte bei dir süß sein. Ja, ich bin tatsächlich auch so ein Abwechsler. Also eigentlich kann ich immer süß, salzig und so weiter. Bis ich platze, könnte ich das wahrscheinlich machen. Ich war auch mal mit Freunden bei so einem Buffet und die haben sich dann quasi einmal herzhaft geholt und dann schon Nachtisch. Und dann dachte ich so, okay, seid ihr schon fertig? Und die meinen so, nee, nee, aber so kann man mehr essen. Also,
Okay.
die haben das schon perfektioniert, die süß-salzigen Mischung.
Wie meinen die das? Da kann man mehr essen, weil sich das dann schon ein bisschen setzt mit dem Süßen? Oder wie haben die das?
Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür eine physikalische Erklärung gibt, aber
Ja, vielleicht so Kopfsache.
ja, ich weiß nicht, also auf jeden Fall Bocksache, weil wenn du ganz viel salzig isst, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Dann hast du aber immer noch Bock auf was Süßes. Und wenn du dann was Süßes gegessen hast, vermisst du wieder den salzigen Geschmack.
Ja.
Und vielleicht ist es dadurch einfach nur so eine Verlangenssache, dass du halt immer weiter essen könntest.
Das macht echt Sinn irgendwo.
Ich kann das gerne auch nochmal nachlesen, ob das vielleicht irgendwie mit chemischen Reaktionen zu tun haben könnte und sich auch wirklich erklären lässt, warum man das so empfindet.
Das macht auf jeden Fall schon wieder richtig Lust auf dem All-You-Can-Eat-Buffet.
Ja, da habe ich auch Bock drauf, wenn dann wieder mal alles geöffnet hat und man sich durchschlemmen kann, auch ohne All You
Ja.
Can Eat. Eigentlich jedes Restaurant will ich wieder besuchen.
Ja.
Ich hatte kürzlich auch so eine Kennenlernrunde mit ein paar Leuten und da meinten sie, dass sie so, ich möchte jetzt nicht Aufreißersprüche haben, aber so Kennenlernsprüche, mit denen man mit jedem ins Gespräch kommen kann. Und zwar die Frage nach Nutella mit oder ohne Butter.
Ohne.
Mit.
Echt?
Ja, definitiv mit. Das macht das so viel geiler.
Ja, aber warum schmiert man sich dann noch die fettige Butter unter die Nutella?
Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch so fett macht bei Nutella, aber das schmeckt viel geiler einfach. Schmett ist ja. Schmett. Fett ist ja auch Geschmacksträger.
Ja, okay.
Hast du schon mal mit Butter probiert?
Nee, aber dann müsste ich, glaube ich. Na gut, was heißt überwinden, wenn du mir jetzt ein Brot machst und die ist drunter und ich weiß es gar nicht?
Das schmeckst du sofort.
Ja klar, aber ob es dann besser oder schlechter ist, das müsste man ausprobieren.
Okay.
Nächste Frage. Magst du lieber Schoko oder Vanillepudding?
Puh, Schoko,
Ja.
definitiv. Keine
Ja,
Frage.
bin ich voll bei dir, aber Oh, wenn man beides haben kann, ist es natürlich noch geiler.
Nee, finde ich nicht.
Echt nicht?
Ja. Mein Bruder ist auch so ein Vanillepudding-Fan, aber ich finde, außer dass es schön aussieht, zusammen, hat das für mich eigentlich keine Vorzüge.
Aber wenn man dann noch was anderes Geiles dabei hat,
Obst
weiß
vielleicht.
nicht, die Mischung macht's dann.
Ja, so wie salzig und süß.
So wie Erdnussbutter mit Nutella.
Das habe ich
Das
noch
ist
nie
geil.
gegessen.
Das musst du mal probieren. Das ist auch salzig und süß.
Ja, ich habe aber erst einmal Erdnussbutter gegessen und ich fand sie richtig ekelhaft. Bin auch kein Erdnussfan.
Gar nicht. Also auch nicht so Knickknacks, M&M's.
Doch. Ja,
Doch,
okay.
das schon.
Ja, also wenn drumrum noch eine Knusperpanade oder Schokolade ist, dann kann ich auch meine Erdnuss essen.
Aber eine gesalzene magst du dann nicht.
Kaufe ich mir jetzt nicht so gern freiwillig. Und
Okay.
Erdnussbutter würde ich mir niemals kaufen.
Könntest du aber mal probieren bei mir.
Okay, ich miete mich dann ein.
Klar.
Kannst du mich mit Erdnussbutter füttern? Ugh. Schönes Bild, das ihr jetzt zum Abschluss noch in den Kopf bekommt. ja, ich muss auch sagen, ich glaube, wir sollten aufhören mit den Gesprächen über Essen, weil mir läuft so langsam schon das Wasser im Mund zusammen. Und ich weiß nicht,
Ja.
wie das bei dir und bei euch ist.
Oh, ich habe richtig Hunger jetzt.
Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Runde hier. Wir hoffen, dass ihr auch schon an eurem Ziel angekommen seid. Vorzugsweise zu Hause oder vielleicht auch an einem Pizzastand oder einem Burgerladen.
Oder so ein kleiner Dönerladen.
Ja, genau, wo ihr euch gleich noch eine feine Kleinigkeit holen könnt. Ein bisschen was wegsnacken.
Ja, dann esst gleich eine Pizza für mich mit.
Der Michael ist hungrig. Tut ihm was Gutes.
Ja, bitte.
Dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Ja, wenn wir dann das E für euch auspacken.
Macht's gut bis dahin.
Und ruht euch gut aus und habt eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao!